Bisher hat es in Deutschland ja zwei Parteienverbote gegeben und aktuell gibt es auch wieder wahnsinnig viele Demonstrationen, auf denen teilweise auch ein Verbot der AfD gefordert wird. Wisst ihr denn, warum Parteienverbote so selten sind?
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittstimme, eurem Podcast zum politischen System Deutschlands, unserer 23. Folge. Ich bin Luis Gerbes, studiere PPE an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, also Philosophy, Politics and Economics.
Ich bin Lena Hayes, ich studiere auch an der HU, aber Sozialwissenschaften.
Und ich bin Stefan Marschall, ich bin Professor für Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität.
Und wir wollen heute in unserer 23. Folge über das Thema wehrhafte Demokratie sprechen. Wir haben in der allerersten Folge unseres Podcasts zur zweiten deutschen Demokratie, also der Bundesrepublik Deutschland, schon mal angeschnitten, dass wir in der ersten deutschen Demokratie, der Weimarer, eine Demokratie hatten, die sehr kurzlebig nur war, die fehlgeschlagen ist und was für Lehren so an Instrumenten daraus gezogen wurde. Das fällt alles unter dem Namen. Da wollen wir heute genauer drauf eingehen. Also die Lehren aus Weimar, was ist zum Beispiel die freiheitlich-demokratische Grundordnung und was für Mittel wie Parteienverbote oder aber auch andere hat die Demokratie in Deutschland, sich zu verteidigen, sich zu schützen?
Genau, wir nehmen jetzt gerade Anfang Februar 2024 auf. Ihr habt es ganz am Anfang schon gehört. Es gibt gerade so eine Debatte über ein Parteiverbot der AfD. Es gibt viele Demonstrationen, viele Unterschriftensammlungen, alles Mögliche. Die junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD, wurde auch gerade erst als erwiesen rechtsextrem eingestuft. Eventuell kommt da irgendwann ein Vereinsverbot, vielleicht auch nicht, darüber sprechen wir. Entziehung von Grundrechten für Höcke ist ebenfalls Thema. Also es ist sehr viel los gerade und eine Folge spezifisch zur wehrhaften Demokratie, die haben wir noch nicht gemacht. Aber um einzusteigen, was versteht man überhaupt unter diesem Begriff der wehrhaften Demokratie?
Ja, darunter versteht man, dass eine Demokratie sich vor ihren Feinden schützen möchte, dass eine Demokratie Freiheiten gewährt, aber nicht die Freiheit, die Demokratie abzuschaffen. Und es geht halt letzten Endes darum, das zu schützen, was man als freiheitlich-demokratische Grundordnung bezeichnet. Das ist ein Begriff, der im Grundgesetz auch immer wieder auftaucht und da aber nicht wirklich klar definiert wird. Deswegen muss man schauen, was darunter überhaupt verstanden wird unter dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und da gibt es eine Entscheidung aus den 50er Jahren des Bundesverfassungsgerichts. Da gab es erstmalig den Versuch, das zu definieren. Und da gibt es eine ganze Reihe von Kriterien, die das Bundesverfassungsgericht damals aufgestellt hat. Da zum Beispiel Unabhängigkeit der Gerichte, Mehrparteienprinzip, Chancengleichheit für Parteien, Ausschluss von Gewalt- und Willkürherrschaft, Wahrung bestimmter Rechte. Also einen richtigen großen bunten Strauß, der definiert wurde. Und ja, das ist dann in den 2010er Jahren nochmal ein bisschen zusammengefasst worden in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, nämlich in dem Urteil zur NPD, zur Frage, ob die NPD verboten werden sollte. Und da wurde dann am Ende gesagt, ja, die FDGO, also diese freiheitlich-demokratische Grundordnung, das ist ein Prinzip, das vor allen Dingen auf der Menschenwürde basiert. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit kommen dann noch dazu. Also diese drei Punkte, Menschenwürde, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, das macht die freiheitliche demokratische Grundordnung in Deutschland aus. Und wer diese in irgendeiner Form gefährdet oder abschaffen möchte, dem stellt sich die wehrhafte Demokratie entgegen. Dann geht es nämlich darum, ob man nicht bestimmte Rechte einschränken kann, ob nicht auch Organisationen verboten werden können. Und es geht auch darum, dass man die Verfassung als solche nicht abschaffen kann. Und da gibt es auch noch die berühmte Ewigkeitsklausel im Grundgesetz, Artikel 79 Absatz 3, in der gesagt wird oder von der gesagt wird, dass bestimmte Prinzipien im Grundgesetz nicht aufgehoben, nicht geändert werden können, ohne dass damit quasi die Verfassung auch verloren geht letzten Endes, also die FDGO dann damit in Frage gestellt wird. Und ja, letzten Endes geht es darum, gegen die Feinde von Demokratie vorzugehen.
Jetzt gibt es ja eine weite Reichweite von Instrumenten, die diese FDGO schützen sollen, die diesen Schutz und den Kampf sozusagen oder Schutz gegen Feinde der Demokratie garantieren soll. Über einige werden wir gleich noch sprechen. Zum Beispiel müssen Lena und ich als Studierende, die hier an der Uni arbeiten, unterschreiben, die FDGO zu verteidigen. Sie, Herr Marschall, müssen ja sogar darauf schwören als Beamter. Vielleicht nochmal so ein bisschen in Rückgriff auf die Weimarer Republik, die wir ja schon mal haben anklingen lassen in der ersten Folge. Was, naja, könnte man sagen, sind so die zentralen Elemente der Weimarer Republik und eben auch Demokratie gewesen und vielleicht auch im Unterschied dann zur heutigen Demokratie?
Ja, wir haben ja in einer Folge schon mal ein bisschen darüber gesprochen, welche Lehren aus der Weimarer Republik und vor allen Dingen aus dem Scheitern der Weimarer Republik gezogen werden konnten. Und diese Weimarer Republik ist sicherlich eine durchaus demokratische Republik gewesen, also ein demokratischer Staat, eine Verfassung, die in vielen Hinsichten sehr freiheitlich war, grundlegend demokratisch und republikanisch orientiert. Und gleichzeitig hatte sie halt einfach etwas nicht, was man dann danach sehr stark thematisiert hat und problematisiert hat. Sie hat sich nur bedingt gegen ihre Feinde schützen können. Allerdings ist es so, dass es auch in der Weimarer Republik auch die Möglichkeit des Parteienverbots gegeben hat. Und tatsächlich sind Parteien, unter anderem auch die NSDAP, in einem bestimmten Zeitraum verboten worden, andere Parteien auch. Das wurde dann auf Gesetzesbasis gemacht, also das gab es durchaus. Allerdings spielte das Parteienverbot nicht die Rolle, die es dann später im Grundgesetz gespielt hat, also in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Ein weiterer Punkt, den man in Sachen Weimar immer wieder problematisiert, ist, dass es keinen geschützten Kern der Verfassung gab, also kein Verfassungsprinzip wie die FDGO, das nicht hätte verändert werden können, wobei auch das ein bisschen strittig ist in der Geschichtswissenschaft, auch da gibt es durchaus auch Positionen, bei denen gesagt wird, naja, es ist durchaus so gewesen, dass es einen Verfassungskern gab in Weimar, der geschützt werden sollte. Aber letzten Endes war das Problem ja ein ganz anderes in der Weimarer Republik, nämlich dass wir eine defizitäre demokratische Kultur hatten. Das, was man als Demokratie ohne Demokraten dann auf dem Punkt bezeichnet hat. Und deswegen eine Demokratie, die jetzt nicht Unterstützung hatte, weder in den Eliten noch in Teilen der Bevölkerung und deswegen auch am Ende war. Und das war dann ein Beispiel dafür oder das war ein Negativbeispiel, wie es nicht sein sollte. Und das haben sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes genau angeschaut.
Wir haben es ja gerade schon gesagt, es gibt unterschiedliche Instrumente, mit denen sichergestellt werden soll, dass sich die Demokratie wehren kann. Und eins davon, ich würde sogar sagen, so das Wichtigste oder das Stärkste zumindest, ist das Parteiverbot. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung sagt natürlich eigentlich, dass wir Chancengleichheit für alle politischen Parteien haben. Das Bundesverfassungsgericht hat 2017 dazu auch gesagt, also zum Parteiverbot, das ist das Schärfste und überdies die zweischneidige Waffe des demokratischen Rechtsstaats. Parteiverbot ist also immer auch eine umstrittene Sache. Aber unter welchen Umständen können Parteien denn überhaupt verboten werden und wie funktioniert das Ganze?
Ja, die Hürden für ein Parteienverbot sind relativ hoch und das hängt auch damit zusammen, dass es tatsächlich eine durchaus kontroverse Diskussion über dieses Instrument gibt und dass dieses Instrument auch problematische Seiten hat. Das muss man an der Stelle vielleicht mal auch nochmal grundlegend sagen. Denn was passiert, wenn eine Partei verboten wird? Man schränkt die Freiheit der Menschen ein, sich in einer Partei zu organisieren und man schränkt die Freiheit der Wählenden ein, eine Partei zu wählen. Also das sind schon Eingriffe dann, die damit verbunden wären, die massiv sind, die massiv in die Freiheiten eingreifen. Insofern muss es gut begründet sein, es muss eine Situation geben und es muss andere Ziele und Werte geben, die wichtiger sind als dieser massive Eingriff in die Freiheit der Parteigründung oder der Parteiorganisation. Und diese Hürden, die gesetzt wurden, die sind auch relativ hoch. Das sieht man allein daran, dass das Bundesverfassungsgericht die Aufgabe hat, die Verfassungswidrigkeit einer Partei festzustellen und ein Verbot auszusprechen. Es ist also nicht so, dass das einfach durch parlamentarische Mehrheit passieren kann, sondern das Bundesverfassungsgericht hat die Aufgabe, diese Sache zu betrachten und dann eine Entscheidung zu fällen. Beantragt werden kann das von Bundestag, Bundesregierung oder Bundesrat. Und es gibt noch die Möglichkeit, wenn es sich um eine Partei handelt, die nur in einem spezifischen Bundesland aktiv ist, dass das die entsprechende Landesregierung macht. Weitere Hürden gibt es noch, und das haben wir aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ja dann rauslesen können, bei den Fällen, die es bisher gab, und es gab ja nicht viele Fälle, es gab auch Fälle, bei denen das Verfahren dann nicht mit einem Verbot geendet hat. Und da wurde deutlich, dass die Hürden hoch sind und dass hier eine Voraussetzung gesehen wird, oder zwei Voraussetzungen vielleicht, die ganz maßgeblich sind. Zum einen ist es so, dass es nicht nur eine Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung geben darf, sondern es muss darüber hinaus auch eine aktive kämpferische Haltung der Partei geben. Das heißt, die Partei muss den Eindruck erwecken, dass sie die FDGO nicht nur einfach kritisiert oder das fundamental ablehnt, sondern auch in einer Form bereit ist, diese zu beseitigen. Und das Zweite ist, und das ist maßgeblich gewesen bei dem NPD, Nicht-NPD-Verbot, muss man hier sagen, 2000 und 17, dass eine Partei auch das Potenzial haben muss, dieses Ziel zu verfolgen. Das heißt, diese Partei muss gefährlich genug sein, um die Möglichkeit zu haben, die FDGO aktiv kämpferisch zu beseitigen. Und das war dann damals bei der NPD nicht so eingeschätzt worden, 2017, weswegen es damals kein Verbot der NPD gegeben hat. Wichtig ist natürlich auch, das Verfahren muss rechtsstaatlich sein. Es darf nicht dazu kommen, dass es hier problematische Quellen gibt, die verwendet werden, dass V-Leute hier quasi plötzlich als Quellen verwendet werden, um eine Partei zu verbieten oder das Verbotsverfahren anzustrengen. Und deswegen ist das erste NPD-Verbotsverfahren auch gescheitert, weil das damals der Fall war. Ja, und wenn eine Partei verboten wird, dann hat das durchaus massive Konsequenzen, also die Mandate der Partei gehen verloren, das Parteivermögen wird eingezogen und es ist auch nicht erlaubt, dass irgendwelche Nachfolgeparteien gegründet werden.
Genau, in Deutschland sind bis jetzt zwei Parteien verboten, eine Nachfolgeorganisation der NSDAP und die Kommunistische Partei Deutschlands. Sie haben ja gerade schon die NPD angesprochen, dass genau das erste Verfahren damals ist eben genau daran gescheitert, dass V-Leute als Quellen eingesetzt wurden und das zweite dann eben, weil die NPD zu klein war, um ernsthaft Aussicht auf Erfolg zu haben. Jetzt aktuell wird eben viel über ein Verbot der AfD gesprochen. Im Dezember hatten AfD-Politiker, unter anderem AfD-Politiker, ja an einem Treffen teilgenommen, um sogenannte Remigrationen zu planen. Jetzt ist es so, dass die AfD ja durchaus zu den stärksten Parteien gehört. Einzelne Verbände und Organisationen werden ja auch schon als erwiesen rechtsextrem eingestuft. Mehr ist da gerade auch in der Diskussion. Sie haben es ja gerade schon mal angedeutet, aber warum ist es jetzt trotzdem so schwierig, eine Partei zu verbieten, beziehungsweise dieses Verbotsverfahren überhaupt anzustoßen? Und was sind vielleicht auch Nachteile davon?
Ja, vielleicht ist der erste Nachteil, dass das Verfahren relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Und damit ist zu rechnen auf der Grundlage der bisherigen Erfahrung, dass so ein Verbotsverfahren sich über Jahre hinweg erstrecken wird. Ja, es ist ein auch massiver Eingriff, darüber haben wir ja schon gesprochen, in die Freiheit der Organisation, der politischen Organisation einer Gesellschaft. Das muss man sich auch klar machen. Und man muss vor allen Dingen überlegen, was passiert, macht das mit den Wählerinnen und Wählern, die eine Partei ja schon unterstützen. Und in dem Fall der AfD muss man auch jetzt nochmal überlegen, was hat das für vielleicht Konsequenzen für die Art und Weise, wie sich die Partei darstellen kann und ob sie dann in der Lage ist, sich nochmal wieder als Opfer, als Märtyrer darzustellen im Rahmen eines solchen Verfahrens. Das wäre ja dann auch ein Problem. Letzten Endes muss vor allen Dingen aber auch die Beweislage klar sein. Es kann nicht sein, dass man mit defizitären Beweisen dann zum Gericht geht und das Gericht dann feststellt am Ende, ja, wir sehen das nicht, was ihr hier behauptet, dass es hier eine entsprechende verfassungswidrige Einstellung gibt oder dass die Partei davon geprägt ist, dass es hier eine entsprechende aktiv-kämpferische Haltung gibt. Und bei der AfD ist die Lage noch ein bisschen anders als bei der NPD oder Heimat, wie sie jetzt heute heißt. Bei der NPD-Heimat war es so, dass die Verfassungswidrigkeit eigentlich schon im Programm drin stand. Das ist bei der AfD nicht so ganz leicht, Da wird es schwer sein, auf der Grundlage des Wahlprogramms, des Parteien, des Grundsatzprogramms der Partei, das so festzustellen. Man müsste dann andere Beweise heranziehen und dann wird es dann ein bisschen tricky, weil dann müssen ja die Beweise oder die entsprechenden Äußerungen, die man heranzieht, ja dann auch so gewertet werden können, dass man sagt, sie stehen für die gesamte Partei. Also das wird eine relativ anstrengende und schwierige, komplexe Geschichte, das da nachzuweisen. Und wenn dann am Ende das Gericht nicht überzeugt ist und es kommt dann zu einem Freispruch letzten Endes, dann ist das natürlich kontraproduktiv. Dann führt das genau zu dem, was man nicht haben möchte, nämlich dass Parteien, die hier entsprechende Bestrebungen haben, dann auch eingedämmt werden. Und deswegen spricht auch einiges dafür, ja, vielleicht dann doch da sehr vorsichtig zu sein mit diesem Instrument. Zumal es übrigens noch eine Möglichkeit gibt, das muss man sich auch klar machen, dass eine Partei, die in Deutschland verboten wird, dann nochmal zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen kann und dort nochmal gegen dieses Verbot dann Einspruch einlegt. Und auch da gibt es bestimmte Kriterien, die komplex sind, kompliziert sind. Und da muss man schauen, wie dann der Gerichtshof, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dort reagieren würde. Also alles in allem ist es ein sehr, sehr schwieriges, sehr komplexes Verfahren mit vielen Unwägbarkeiten. Und deswegen muss man sich sehr gut überlegen, ob man das Verfahren anstrengen möchte.
Weil das Parteienverbot also entgegen mancher Forderungen auf Demonstrationen derzeit zur AfD zum Beispiel kein Mittel ist, das sich in den nächsten Monaten, beispielsweise in diesem Jahr vor den Ostwahlen oder der Europawahl, ja, vollziehen lassen kann und vor allem eben auch gründlich geprüft werden muss, gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Eine, naja, häufig als Alternative beschriebene Möglichkeit, die auch im Fall der NPD, die sich jetzt vor kurzem zur Heimat umbenannt hat, entstanden ist sozusagen auf Hinweis des Verfassungsgerichts, ist ja der Ausschluss von der Parteienfinanzierung. Das wird umgangssprachlich auch gerne mal als kleines Parteienverbot bezeichnet. Was wären denn im Vergleich zum richtigen, in Anführungszeichen, Parteienverbot Vor- und oder Nachteile, die das hier sinnvoller in der Situation machen können oder was dieses Mittel überhaupt bietet?
Ja, also als das Bundesverfassungsgericht sich mit dem Verbot der NPD 2017 auseinandergesetzt hat und gesagt hat, naja, diese Partei ist eigentlich nicht gefährlich genug, um hier für ein Verbot dann quasi nahezulegen, da hat das Bundesverfassungsgericht gleichzeitig gesagt, ja, aber vielleicht sollte der Gesetzgeber überlegen, ob man nicht das Grundgesetz erweitert und diese Möglichkeit gibt, dass Parteien, die verfassungswidrig sind, aber jetzt vielleicht nicht gefährlich, aktuell gefährlich, dass man denen die Finanzierung entzieht. Und das ist tatsächlich jetzt eine Möglichkeit, die 2017 ins Grundgesetz eingebaut wurde, direkt nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und 2019 gab es dann den Antrag vom Bundestag, Bundesrat, Regierung, die NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen. Und tatsächlich hat das Bundesverfassungsgericht dann Anfang 2024 entschieden, dass die Heimat, also diese Partei, von der Finanzierung ausgeschlossen wird. Das heißt, hier gibt es ein milderes Mittel oder ein moderateres Mittel, mit Parteien umzugehen, die verfassungswidrig sind, wenn sie nicht gefährlich sind. Man macht einfach den Geldhahn zu und sagt halt, es gibt keine weitere staatliche Finanzierung mit den entsprechenden Konsequenzen für diese Partei, dass sie nämlich dann auch bestimmte Kosten nicht mehr tragen kann, dass sie die Organisation nicht mehr so aufrechterhalten kann, wahrscheinlich wie sie es vorher hatte. Also das sind alles dann entsprechende Möglichkeiten. Es ist jetzt auch diskutiert worden, ob man das nicht auch für die AfD einsetzen könnte. Allerdings haben wir bei der AfD eine ganz andere Situation. Hier handelt es sich ja nicht um eine irrelevante, verfassungsproblematische Partei oder widrige Partei, sondern hier handelt es sich um eine ganz andere Größe. Und insofern kann man das nicht einfach übertragen. Und das Problem ist aber gleichzeitig auch, deswegen ist der Begriff des kleinen Parteienverbots vielleicht auch ein bisschen irreführend, dass das Verfahren eigentlich genauso aussieht wie beim großen Parteienverbot. Dass man genauso nachweisen muss, dass eine Partei verfassungswidrig ist mit all den Problemen, die wir eben ja schon in dem anderen Verfahren oder in Bezug auf das andere Verfahren angesprochen haben.
Jetzt haben wir vor allem über die Parteienebene gesprochen, aber man kann ja auch die Demokratie gegen andere Körperschaften oder auch andere Größen verteidigen. Eine Ebene tiefer wäre sozusagen das Vereinsverbot. Das gibt es natürlich in vielen Bereichen, aber auch Parteien basieren ja nur auf Vereinen oder eben auch der Entzug von individuellen Grundrechten von Einzelpersonen. Da kommen wir später nochmal drauf. Zum Thema Vereinsverbot kann man aber schon mal sagen, es ist zwar auch das gleiche Prinzip wie das Verbot einer Partei, aber es muss nicht vom Bundesverwaltungsgericht, also gerichtlich über einen längeren Prozess, erstmal ja juristisch festgestellt werden, sondern kann in Anführungszeichen nur von einem Innenministerium, also entweder dem Bundesinnenministerium oder wenn es nur eine Partei in einem Land ist, auch Landesinnenministerium entschieden werden, auf der Grundlage, dass Vereine, die nach dem Terminus deren Zwecke oder Tätigkeiten gegen die Strafgesetze verlaufen oder sich der verfassungsmäßigen Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung zu widersetzen, eh schon verboten sind, also den Status eigentlich eines rechtlichen Vereins gar nicht haben dürften und dass das im Prinzip nur festgestellt werden muss als so eine Art Verwaltungsakt. Das kann deswegen das Innenministerium als zuständiges Ministerium verfügen, muss aber natürlich auch das begründen, weil gegen solche Entscheidungen in der Regel juristisch vorgegangen wird, es zumindest die Möglichkeit gibt. Deswegen gibt es hier auch eine Sammlung von genügend und stichhaltigen Beweisen. Das letzte Beispiel, was auch relativ prominent durch die Medien ging, war die rechtsextreme Gruppe Hammerskins, die verboten wurden. Jetzt prominent ist es natürlich auch als Beispiel mit Blick auf die junge Alternative, also die Jugendorganisation der AfD. So also geschichtlicher Hintergrund, das Inkrafttreten dieser Möglichkeit, seitdem gab es ungefähr 60 Vereine, die verboten wurden, also eine deutlich größere Zahl als die Parteienverbote. Es gibt auch die Möglichkeit, nur Teilorganisationen zu verbieten, wenn also nicht eine ganze Organisation zum Beispiel rechtsextrem oder verfassungsfeindlich ist. Genau, was es dahingegen noch nie gab im Vergleich zu diesen 60 Verboten, die Verwirkung, die tatsächlich umgesetzte Verwirkung von individuellen Grundrechten. Es gibt da den Artikel 18 im Grundgesetz, der besagt, dass manche Grundrechte, auch nicht alle, verwirkt werden können und gab zum Beispiel jetzt im Januar 2024 Bestrebungen und eine Petition, dem AfD-Politiker Björn Höcke als wir prominenten und gerichtlich gesichert rechtsextremen Politiker zum Beispiel das aktive und passive Wahlrecht zu entziehen. Bisher waren aber solche Verfahren immer erfolglos auf der Grundlage, dass die Gefahr für die Zukunft der Demokratie oder in der Zukunft der Demokratie von Einzelpersonen nicht als gewichtig genug gesehen wurde. Vielleicht noch mal mehr im Detail, wie kann man sich so einen Prozess oder auch diese Entscheidungen vorstellen, Herr Marschall?
Ja, also das Verfahren der Grundrechteverwirkung ist tatsächlich ein Verfahren, was jetzt in den letzten Monaten noch mal ein bisschen stärker wieder thematisiert wurde. Das spielte bislang eigentlich keine große Rolle. Ganz im Gegensatz zum Vereinsverbot, Sie haben es ja angesprochen, das ist ja auch eine Regelung, die wir im Grundgesetz haben, das ist Artikel 9 im Grundgesetz, Vereinsverbotsmöglichkeit durch die Innenminister, entweder des Landes, des betroffenen Landes oder des Bundes. Also da gibt es eine ganz andere Tätigkeit, eine ganz andere Nutzung dieses Instruments. Und bei der Verwirkung der Grundrechte ist es so, dass es einfach bislang noch nie gemacht worden ist. Das heißt aber nicht, dass es keine Verfahren gegeben hätte. Es gab einige Anträge auf Verwirkung der Grundrechte bestimmter Personen. Die Idee dahinter ist, vielleicht muss man auch nochmal klar machen, auch ähnlich wie beim Parteienverbot oder ähnlich wie beim Vereinsverbot, dass man sagt, wer bestimmte Rechte missbraucht, um die Demokratie abzuschaffen, der kann bestimmte Rechte entzogen bekommen. Und verwirkt diese Grundrechte, das ist ja der Begriff dafür, der ja ein bisschen vielleicht aus der Zeit gefallen wirkt. Klar, bestimmte Rechte dürfen nicht genommen werden, aber bestimmte andere schon, Meinungs-, Lehrpresse, Versammlungs-, Vereinigungsfreiheit, also so eine gewisse politische Betätigungsrechte können entzogen werden für einen bestimmten Zeitraum. Allerdings ist es da auch wieder wichtig, dass von der betroffenen Person auch eine konkrete Gefahr ausgeht für die verfassungsmäßige Ordnung. Das muss nachgewiesen werden. Und das ist mal wieder ein durchaus aufwendiges Verfahren. Auch hier entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Und beantragt werden kann das wieder von den üblichen Akteuren, Bundestag, Bundeslandesregierung. Und wenn das dann der Fall ist, dann kann eine Person tatsächlich auch bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Rechte nicht mehr nutzen. Aber letzten Endes auch hier ist die Prüfung sehr aufwendig Und auch hier natürlich entsprechende Gefahren wieder im Raum. Was passiert, wenn es nicht hinreichend nachgewiesen werden kann, dass eine Person gegen die verfassungsmäßige Ordnung agitiert oder auch gefährlich ist? Was passiert, wenn dann ein Verfahren sich lange hinzieht? Gibt es dann wieder diese Märtyrer-Opferrollen-Geschichte, die dann passieren kann? Was passiert, wenn am Ende das halt tatsächlich dann auch nicht zu der entsprechenden Entscheidung kommt? All das führt dazu, dass man auch bei diesem Verfahren genauso wie bei der Frage des Parteienverbots dann etwas zurückhaltend ist und sagte, vielleicht gibt es andere Wege, sich mit solchen Bestrebungen, mit solchen Tendenzen auseinanderzusetzen.
Genau, ein paar von diesen anderen Wegen oder zumindest ein paar andere Instrumente, die so im Kontext der wehrhaften Demokratie stehen, ist zum Beispiel in Deutschland die Möglichkeit, dass auch Richter angeklagt werden können, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen. Man hat einen Anspruch auf effektiven Rechtsschutz. Die Freiheit der Lehre, die ja tatsächlich sehr, sehr frei ist, entbindet aber trotzdem eben nicht von der Verfassungstreue. Der sogenannte radikalen Erlass ist auch so ein Instrument. Und da gibt es auch noch ganz, ganz viele weitere. Parteien- und Vereinsverbot sowie eben diese Grundrechtsverwirkung, das sind aber so die wichtigsten und vor allem die einschneidendsten und wirksamsten Instrumente, die die Bundesrepublik so hat. Ich würde jetzt noch mal so ein bisschen an den Anfang springen. Die deutsche wehrhafte Demokratie war ja Reaktion auf die Fehler der Weimarer Republik. Und ich habe mich da so ein bisschen gefragt, gibt es sowas auch in anderen Ländern, also das Konzept der wehrhaften Demokratie, wie wir das in der deutschen Verfassung stehen haben.
Ja, also auch andere Länder kennen Parteienverbote. Das ist also nicht ein deutsches Spezifikum, sondern das findet sich auch in anderen Demokratien wieder, beispielsweise in Niederlande, Österreich, auch in Frankreich, teilweise in USA, aber nicht in der Form wie in Deutschland. Das muss man schon sagen, da ist Deutschland schon ein sehr besonderer Fall, auch historisch bedingt. Ich denke, das führt dann wieder zurück zum Anfang, nämlich zu den Lehren von Weimar, dass man dort sich sehr stark Gedanken darüber gemacht hat. Und beim Parteienverbot nebenbei ist es ja auch so, dass die Hürden ja sehr hoch sind. Und wir sehen übrigens auch in anderen Ländern, dass Parteien, zum Beispiel separatistische Parteien, auch mal gerne verboten werden. Und dass solche Verbote dann oft aber relativ schnell und einfach ausgesprochen werden können. Wir haben ja nicht nur den Schutz vor den verfassungswidrigen Parteien oder Parteien, die die Verfassung abschaffen oder ändern wollen, sondern wir haben gleichzeitig auch den Schutz der Parteien vor Verfolgungen. Also die Parteien sind gleichzeitig auch geschützt. Wir schützen uns nicht vor Parteien, sondern auch wir schützen Parteien, denn das ist ja auch eine Erfahrung der Weimarer Republik oder insbesondere des Nationalsozialismus, dass die Freiheit der Parteien ja auch relevant ist und dass man sehen muss, dass auch Parteien geschützt werden, um verschiedene Ideen und verschiedene Möglichkeiten der Willensbildung zu gewährleisten. Aber ja, Deutschland hat das sehr stark im Vergleich zu anderen Ländern, also auch diese Idee der wehrhaften Demokratie. Wir haben es vor allen Dingen auch in der Verfassung verankert und so ist der Artikel 21 beispielsweise, also der Parteienartikel, ein Unikat. Das finden Sie in den wenigsten anderen Demokratien, dass Parteien ausdrücklich erwähnt werden und auch dann das Verbot von Parteien in der Verfassung verankert ist.
Jetzt haben wir also über die Ursprünge der deutschen wehrhaften Demokratie und auch Vergleiche zu anderen Demokratiekonzepten der wehrhaften Demokratie gesprochen, auch wichtige Instrumente. Aber nach diesem kleinen internationalen Überblick wäre ja schon interessant, wo vielleicht auch die Reise hingeht. Denn im Moment aktuell, auch in den letzten Jahren schon, scheint sich immer mehr Dissens in der Gesellschaft aufzubauen. Zumindest scheint die Demokratie auch ab von einzelnen Akteuren wie der AfD zunehmend kritisch und auch unter Druck zu stehen, kritisch gesehen und unter Druck zu stehen. Und da gibt es natürlich die Debatte, inwiefern die Demokratie noch wehrhafter gemacht werden kann oder mit weiteren besser passenden zeitlichen Mitteln ausgestattet werden kann. Ein aktuelles Projekt der juristischen Forschung, das Thüringen-Projekt, kann man für Interesse gerne mal nachschauen, läuft derzeit auch vor dem Hintergrund der Ostwahlen in Thüringen, aber auch unabhängig von dem Land Thüringen soll an diesem Beispiel nach Schwachstellen der wehrhaften Demokratie geforscht werden und wie diese behoben werden können oder zumindest ja, verringert werden können. Das eben am Beispiel des Bundeslandes Thüringen und ist ja aber auch viel übertragbar auf den Bund wie auch andere Länder. Ob das jetzt von autoritär-populistischen Parteien der Fall ist oder von anderen Bestrebungen. Die größte oder zumindest eine sehr große Schwachstelle wird da als die Zusammensetzung der beiden Kammern des Bundesverfassungsgerichts gesehen. Was wären denn Möglichkeiten, ob diese oder andere, um die Wehrhaftedemokratie in Deutschland noch zu stärken?
Ja, es schließt sich eigentlich ganz gut an eine Debatte, die in der Politikwissenschaft geführt wird, die unter diesem Titel oder der Frage, nämlich How Democracies Die, läuft, von Lewitsky und Siblett, zwei Autoren, US-amerikanische Autoren, die sich damit auseinandergesetzt haben, mit dieser Frage, also wie sterben Demokratien? Und sie haben die These aufgestellt, dass Demokratien nicht einfach so sterben, dass da einfach ein Parlamentsbeschluss gemacht wird und dann wird gesagt, jetzt ist Schluss mit der Demokratie, sondern das ist ein schleichender Prozess. Und dieser schleichende Prozess setzt auch nicht zuletzt bei der Rechtsstaatlichkeit eines Systems an. Und wir haben ja eine ganze Reihe von Fällen, in denen die Rechtsstaatlichkeit dann ja durchaus auch angegriffen wird. Fälle, die haben wir auf der Hand. Polen, Ungarn sind Fälle gewesen, in denen man versucht hat, über die Besetzung von Richterpositionen oder über die Einschränkung der Rechte von Richtern die Meinungsbildung, die politische Kontrolle auch zu reduzieren. Und all das zeigt, ja, man muss genau hinschauen, was gesichert werden muss und was essentiell ist. Und zur FDGO gehört die Rechtsstaatlichkeit dazu. Und deswegen wäre dann auch durchaus die Frage, inwieweit man die Rolle des Bundesverfassungsgerichts nicht nur in einem einfachen Gesetz spezifiziert, das ist das Bundesverfassungsgerichtsgesetz, sondern bestimmte Aspekte rund um die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts auch in die Verfassung einbaut. Da gibt es konkrete Vorschläge und Ideen. Und man muss sich tatsächlich klar machen, dass hier auch durchaus ein Problem entstehen könnte, je nachdem, wie sich die Mehrheitsverhältnisse entwickeln. Und hier gibt es konkrete Vorschläge. Man muss sich auch klar machen, dass die Ministerpräsidenten, also auf der Ebene der Landesregierung, auch durchaus Möglichkeiten haben, ihre Gesellschaften, ihre Politik so zu gestalten, dass problematisch werden könnte. Es gibt Möglichkeiten im Bereich des Medienrechts einzugreifen etc. Also hier wäre auch zu schauen, inwieweit man auch auf der Ebene der Landesverfassung nochmal nachschärft und überlegt, welche Regelungen hier oder welche Rechte, welche Pflichten hier nochmal eingeführt werden sollte. Es wird jetzt zunehmend thematisiert und Sie haben ja das Thüringen-Projekt angesprochen. Da wird das ja quasi einfach mal durchgespielt und es ist, glaube ich, sehr instruktiv zu schauen und passt eigentlich gut zu der Frage, wie Demokratien sterben könnten. Und das wollen wir ja verhindern. Wir wollen ja dann im Sinne der wehrhaften Demokratie schauen, wie kann man Demokratie stabilisieren. Und zu dieser Demokratie, und das ist auch wiederum eine Lehre aus Weimar, gehören natürlich solche Institutionen, Einrichtungen, über die wir jetzt nicht so ausführlich gesprochen haben, wie die Landesämter oder das Bundesamt für Verfassungsschutz, die ja die Aufgabe haben, entsprechende Informationen zu sammeln und Gefahren zu identifizieren. Aber letzten Endes gehört auch vor allen Dingen die gesamte Gesellschaft dazu, die Zivilgesellschaft. Denn eine Verfassung, eine demokratische Verfassung, muss auch immer von den Bürgerinnen und Bürgern getragen werden. Und insofern sind die Demonstrationen, die wir jetzt gerade sehen, sehr aufschlussreich und zeigen, dass auch hier es möglich ist, die Menschen zu mobilisieren, sich für die Demokratie einzusetzen. Und das hat auch etwas zu tun mit einer wehrhaften Demokratie, eine Demokratie, die nicht nur von Institutionen verteidigt wird, sondern auch von den Menschen, die in ihr leben.
Dann vielen Dank für diesen Ausblick, Herr Marschall. Und damit sind wir leider auch schon am Ende dieser 23. Folge angelangt zur wehrhaften Demokratie. Genau, wir haben ja über viele Mittel gesprochen. Wir haben über die Geschichte der wehrhaften Demokratie gesprochen. Wir haben über Aktualität und mögliche Zukunftsentwicklungen gesprochen. Wir hoffen, es hat euch interessiert. Und auch wenn wir jetzt gern noch weiterreden würden, kommen wir zum Ende und danken euch natürlich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Feedback, Tipps, Themenwünsche auch gerne oder andere Anregungen habt, dann schreibt uns immer gerne eine Mail an politik2@hhu.de und bis zum nächsten Mal und vielen Dank.
Ja, danke schön. Tschüss.
Tschüss.